Wir hatten vor drei Wochen begonnen, uns eingehend mit dem 245 zu beschäftigen. Und ich war sehr erfreut, dass mich vorhin ein Bruder darauf hinwies, dass er den einen oder anderen Tipp aus der Predigt auch umgesetzt hat, zum Beispiel in der darauffolgenden Woche diesen Psalm mehrfach zu lesen und im Gebet nicht gleich in die Anliegen hineinzugehen, bitte schenke das, bitte tue jenes, sondern Gott anzubeten für das, was er ist und für das, was er tut und hat. Und ich möchte an dieser Stelle fortsetzen, und wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr mal ganz langsam zu 200 nochmal loszuklettern, kommt bei den meisten Bibeln direkt nach dem Psalm 144. Mein Anliegen in dieser Serie, wo ich nicht ganz sicher bin, wann sie wirklich abgeschlossen sein wird, ist, dass ich Gott nicht irgendwie anbeten möchte. Dass ich mich nicht ermächtigt sehe, mich selbst hinzusetzen und zu sagen, wie wäre denn richtige Anbetung? Für mich wäre Anbetung Gottes richtig. Dass ich in mich hineinhöre und ich entscheide, das ist richtig und das ist nicht richtig. Und das ist richtiger und das ist unrichtiger. Sondern wenn ich sage, dafür haben wir doch genau das Wort Gottes bekommen. Dass Gott uns sagt, wie Anbetung auszusehen hat. Ich erwarte nicht, dass sich jeder an jeden Teil meiner Serie erinnern kann. Das ist viel verlangt, auch gerade ab, wo ich abstimme, solange sind. Aber ihr wisst vielleicht, dass von Israel kommt aus Ägypten ein Land, wo massiv Gottesdienst und Anbetung betrieben wurde. Und Gott sagt, vergesst alles, was ihr in Ägyptenland gelernt habt. Ich sage euch, wie wahre Anbetung aussieht. Und dann wird ganz, ganz viel an Regularien vorgegeben. Gott hat ein Interesse, richtig angebetet zu werden und nicht irgendwie angebetet zu werden. Nach meiner Predigt vor drei Wochen kam Wolfgang Ander und er hat sich vorab mir schon geäußert, ja, und nächste Woche predige ich und ich will darüber predigen, dass es in der Schrift heißt, Gott will in Geist und Wahrheit angebetet werden. Da war ich froh, weil nach meiner ersten Predigt der Tilo auch in eine ähnliche Kerbe in Anführungsstrichen geschlagen hat. Und das, obwohl wir Brüder uns nicht abstimmen mit unseren Predigtthemen, führt doch der Geist, dass es irgendwo ineinander passt. Und ich hoffe, dass es ein Segen für uns alle ist. Ich setze also in der Predigt ein und würde gerne stellen, und jetzt, das war eine Sekunde zu tun, würde gerne für heute die Zeit vorlesen. Bevor wir dazu aber kommen, jetzt bin ich bisher bei einem Skript rausgerutscht, verzeiht. Ich wollte die Folie danach haben. Das gehen wir auch hin. Genau, die Folie wollte ich haben. Also, das Thema ist nicht Gott irgendwie anbeten, sondern richtig anbeten. Und ich möchte uns darauf nochmal hinweisen, ich denke, dass es den meisten bekannt ist, dass wahre Anbetung Ausdruck einer geistlichen Haltung ist. In mir ist eine Haltung und die drückt sich aus. Wahre Anbetung ist verbunden mit dem, was in mir drin ist. Ein rein äußerlicher Gottesdienst oder eine äußerliche Anbetung ist ekelhaft. Ich hoffe, das Wort ist streng genug, damit wir nicht dran vorbeigehen. Ich habe euch drei Bibelstellen angegeben, Jesaja 1, Verse 11 bis 17, Psalm 51, 18 bis 21. Und wenn ihr bezweifelt, dass nur rein äußerliche Anbetung, ich glaube, das spricht jetzt über diese Texte. Ich finde sie sehr klar und sehr krass, kann sie jetzt nicht vorlesen, möchte aber, weil ich denke, dass die meisten mir ja zustimmen, sie wird trotzdem erwähnt haben. Es ist trotzdem mal gut zu gucken, wie Gott über einen äußerlichen Gottesdienst denkt. Und ähnliches formuliert dann der Herr auch in Matthäus 23, 25. Ich fasse zusammen, ein rein äußerlicher Gottesdienst, der nicht verbunden ist mit dem inneren Menschen, ist für den Mülleimer. Wenn aber ein Gottesdienst einem zerbrochenen Geist und einem zerschlagenen Herzen entspringt, dann wird sich Anbetung auch äußern. Und ich weiß nicht, ob euch das Wortspiel aufgefallen ist, das ich die ganze Zeit treibe. Ein rein äußerlicher Gottesdienst ist ekelhaft. Aber ein herzlicher Gottesdienst darf sich äußern. Er darf nach außen treten. Er darf sich außen ausdrücken von dem, was innen ist. Eine Anbetung, die sich vom Herzen nach außen ausdrückt, ist erlaubt und ist der Größe von Gottes Herrlichkeit auch angemessen. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, warum ich auf dem Punkt so rumreite. Und vielleicht bin ich wieder in so ein Vorurteil reingeplumpst. Ich stelle eine These vor, und wenn ihr sagt, nee, stimmt nicht, na, dann habt ihr leider 3 Minuten meiner Predigtzeit umsonst gehört. Ich habe Angst, dass wir Christen wieder mal von dem berühmten Pferd fallen. Der kennt das mit der einen Seite, will man nicht runterfallen, und deswegen geht man nicht so sehr auf die andere Seite und pluckst dort runter. Was ist, wenn ein, und so formuliert es David im Psalm 51, Vers 19, wenn ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz vor Gott tritt und ihn anbeten will für das, was er ist und für das, was er an Zeit und Raum getan hat, ist dann jede äußere Äußerlichkeit, jeder Ausdruck dessen, was im Herzen geschieht, verwerflich? Wir lehnen den rein äußerlichen Gottesdienst ab. Aber ich habe Angst, dass wir jede Form von Ausdruck ablehnen. Und da möchte ich ein Stück weit ermutigen. Ich fand es spannend, dass mich nach der letzten Predigt jemand ansprach und ich hatte ja gesagt, wenn wir miteinander beten und dann sagt der Christian etwas und du stimmst in deinem Herzen dem zu, dass du dann vielleicht auch nochmal leise vor dich hin Amen oder Ja oder Richtig oder irgendwas sagst. Und ich hatte, glaube ich, von Dave und mir berichtet, wie wir auf der Bank der Fürstenweide saßen und genau das passierte. Es geht mir nicht darum, dass die ganze Halle war raunt und wir nicht auf afroamerikanischen Stil immer Amen, Brother, sagen, sondern einfach nur, dass wir mitgehen mit den Gebeten und wenn wir sagen, ja, das trifft genau jetzt auch das, wie ich gerade finde, dass man dann umfuhr zum Ausdruck kommt. Und jemand fragte mich, darf ich das wirklich? Darf ich das sagen? Und allein die Tatsache, dass die Frage gestellt wird, zeigt, dass meine These vielleicht nicht völlig bescheuert ist. Mein Beleg aus der Schrift, wir sehen die kunstvoll gestaltete Schriftzitter. Warum muss die kunstvoll gestaltet sein? Hauptsache das Opfer wird gebracht, oder? Warum war der hohe Priester, hier ist eine Zeichnung, die der Bema nicht so gut hatte, hier ist eine Zeichnung, wie der vermutlich ausgesehen hat, wie der hohe Priester zu klein ist, welche Edelsteine da auf seiner Brustplatte sein müssen, wie die angeordnet sein müssen. All das hat Gott vorgegeben. Und ich hatte eingangs gestartet mit den Psalmen, die zum Teil extrem kunstvoll gestaltet sind. Und wir haben uns nur ein poetisches Mittel, das Aristophon, angeguckt. Es gibt noch ein viel häufigeres, in der hebräischen Poesie eingesetztes Dichtungsmittel. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Also die Psalmen an sich zeigen, dass es nicht nur eine innere Haltung gibt, sondern dass diese sich auch äußerlich ausdrücken kann. Zum Beispiel, dass unser 245 alphabetisch angeordnet ist. Gott gebührt die beste Anbetung, die einem zerbrochenen Menschen möglich ist. Der Nebensatz ist wichtig. Ich verlange nicht Perfektion, sondern ich sage, das, was einem zerbrochenen Herzen möglich ist, das Beste, lasst uns bitte geben. Und mitunter ist das nur ein unter Tränen gestammeltes Gebet. Mitunter ist dieses vielleicht auch nur ein hilfloses Sei mir armer Sünder gnädig. Ich will nicht eine Perfektionslatte hochlegen, aber ich möchte, dass jeder überlegt, ob er Gott die maximale Anbetung gibt, die er selbst ihm geben kann. Und darüber hatten wir beim letzten Mal gesprochen. Da ging es mehr um dieses Ich bete an. Und aus dem Psalm 145 haben wir sehr viele Aspekte rausgesucht, wie David diesen Psalm komponiert hat. Aber in der Gemeinschaft der Heiligen gibt es mehr als das. Mehr als das individuelle, einzelne Beten. Und ich fand es interessant, was heute Morgen schon in der ersten Stunde dazu gesagt wurde, dass wir jetzt zusammenkommen als Heilige. Warum eigentlich? Warum hat Gott nicht gesagt, sitzt alle zu Hause und betet mich an. Dann könnt ihr auch individuell, so wie ihr drauf seid, ein bisschen mit Latino-Aspekten da verbunden, ein bisschen des Englisches dabei und die anderen können in ihrem Stil beten, das wäre noch viel praktischer. Weil Gott stellt uns eine Gemeinschaft. Und ich möchte uns auch als Gemeinschaft aufrufen, lasst uns Gott, die uns in Malo, in dieser 50, 60 Mann-Truppe möglich, bestmögliche Anbetung opfern. Denn weniger als das Beste für Gott wäre, so wenig. Lasst uns ihm das Beste bringen und nicht das, was am Ende übrig bleibt. Und die Bibelkundigen unter euch wissen, dass das schon im Alten Bund eine Regel war. Da hat man nicht das letzte Lamm gegeben, was keiner mehr kaufen will, sondern das Beste ohne Fehl, ohne Tadel. Gott verdient das Beste. Ich möchte heute den Psalm 145 mit uns gemeinsam nochmal betrachten, gucken, sagt dieser Text auch was über das gemeinsame Anbeten Gottes aus? Und dazu hören wir nochmal genau die gleiche Aufzeichnung wie vom letzten Mal. Also Markus Richter, gerade nicht persönlich anwesend, darf uns den Text nochmal vorlesen.
Psalm 145. Ein Lobgesang von David. Dich will ich rühmen, mein Gott und König. Deinen Namen lobpreisen, immer, für alle Zeit. An jedem Tag will ich dich loben, deinen Namen lobpreisen, immer und für alle Zeit. Groß ist Jahwe und sehr zu loben, seine Größe ist nicht zu erforschen. Eine Generation verkündet der Nächsten den Ruhm deiner Werke. Erzähle von deinem gewaltigen Tun, die herrliche Pracht deiner Majestät und deine Wundertaten will ich bedenken. Von der Macht deiner furchtbaren Taten soll man sprechen und von deinen Großtaten will ich erzählen. Die Erinnerung an deine große Güte lass man sprudeln und deine Gerechtigkeit sollen sie jubelnd preisen. Gnädig und barmherzig ist Jahwe, langsam zum Zorn und voller Güte. Jahwe ist zu allen gut, er erbarmt sich aller seine Geschöpfe. Es loben dich, Jahwe, alle deine Werke und deine Treuen preisen dich. Sie sprechen vom Glanz deines Reiches, sie reden von deiner Macht, damit die Menschen deine Großtaten erfahren und die Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ja ein Reich aller Zeiten und deine Herrschaft hört niemals auf. Jahwe ist verlässlich in allem, was er sagt und gütig in allem, was er tut. Jahwe stützt alle, die zusammenbrechen und richtet alle Gebeugten auf. Alle blicken voll Hoffnung auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine wohltätige Hand und alles, was lebt, wird durch dich satt. Jahwe ist in allem Handeln gerecht und treu in allem, was er tut. Nah ist Jahwe allen, die zu ihm rufen, allen, die dabei aufrichtig sind. Die Bitten derer, die ihn fürchten, erfüllt er. Er erhört ihr Schreien und hilft. Alle, die ihn lieben, behütet Jahwe. Doch alle, die ihn missachten, vernichtet er. Mein Mund soll Jahwes Ruhm verkünden und alles, was lebt, preise seinen heiligen Namen immer und für alle Zeit.
Die Serie hat eigentlich einen ganz anderen Titel, den ich bisher noch gar nicht offenbart habe. Mich hat die Frage umgetrieben, kann man Gott eigentlich verherrlichen? Weil ich sag mal, er ist herrlich, oder? Das war eine ganz super Liebesung, wo das auch kam. Ich muss mir nochmal genauer angucken. Gott ist herrlich, ob wir ihn anbeten oder nicht, oder? Er hatte die Herrlichkeit schon vor Malo, bevor irgendwie nach der Wende diese Gemeinde gegründet wurde. Er hatte diese Herrlichkeit schon, bevor die Gemeinde zu Pfingsten gegründet wurde. Er hatte die Herrlichkeit schon, bevor irgendwie ein Abraham irgendwo hinlief. Er hatte die Herrlichkeit schon, bevor die Welt geschaffen wurde. Inwiefern kann man ihn denn dann verherrlichen, wenn er schon ungemein herrlich ist? Und mit dieser Frage habe ich mich ein bisschen rumgeschlagen, weil ich ja wissen will, wie kann ich Gott richtig verherrlichen, wie kann ich ihn angeben? Und da möchte ich eine Analogie an die bringen, die jetzt gerade schon am Einschlafen sind, an unsere Fußballfreunde. Corona oder unsere Pandemie hat ja unter anderem auch im Fußball und jeder andere Sportart, wo Zuschauer tätig sind, große Fragen aufgeworfen. Ja, wie kann man da 22 Fußballer plus ein paar Schiris auf den Platz lassen, ohne Zuschauer? Ist das eigentlich okay? Geht das nicht? Und die Fans wollten natürlich da sein und die Vereine wollten, dass die Leute da sein. Da gibt es natürlich finanzielle Interessen, aber wie ist denn das? Kann man Fußball spielen in leeren Stadien? In die Sachdiskussion werde ich mich nicht einmischen. Definitiv nicht. Aber für mich als Nicht-Fußball-Fan, der immer nur für die gegnerische Mannschaft ist, also ich gucke mit und bin immer für die andere Mannschaft als meine Familie, damit so ein bisschen Stadion-Atmosphäre entsteht. Ja? Aber für mich ist klar, es ist eine Sache, ein Spiel nach den Regeln und nach den Pfeifen des Schiris zu gewinnen oder zu verlieren. Das ist eine Sache. Und eine ganz andere, wenn man dabei sich tausende Fans um sich herum hat, die jubeln, die schreien, die aufspringen, die winken, die tröten, die klammern, was auch immer getan wird. Trommeln ist euch auch noch üblich. Wer hat am Ende gewonnen? Die Mannschaft oder die Zuschauer? Naja, es sind schon die Jungs, die sich da übers Feld ackern und ihre, weiß ich was, Dinger da treiben, um irgendwie den Ball abzuluxen und dann hoffentlich in den richtigen Kasten reinzuschießen. Und das Ganze kann man zu Hause am Fernseher beobachten. Nein, das kann man machen. Aber die meisten laden sich dazu Freunde ein. Wenn sie schon nicht ins Stadion dürfen. Oder gehen ins Sportsbar. Oder in irgendein sogenannten Public Viewing, gruseliger Begriff. Weil man das mit anderen zusammen machen will. Aber das Beste ist doch eigentlich, im Stadion live zu sein. Das sagt mir zumindest mein Sohn, der sowas regelmäßig macht. Macht Tee. Das ist eine schwache Analogie, ein schwaches Bild. Aber wenn ich mir die Frage stelle, wie kann ich Gott verherrlichen? Kann ich ihm mehr Herrlichkeit verschaffen, als die er hat, wenn ich es nicht tue? Dann dachte ich mir, naja, die Fußballer spielen ja Fußball. Und ja, die Stimmung im Stadion hat schon Einfluss auf das Engagement, das glaube ich schon, ja. Und wenn du dann Elfmeter machen musst und du bist normalerweise nicht in der Heimmannschaft, sondern in der Gastmannschaft und alle heimischen Fans brüllen dich nieder, das hat Einfluss, das glaube ich. Bei Gott ist das zum Glück anders. Gott war und ist immer herrlich. Aber es gehört dazu, ihn anzufeuern. Nicht im Sinne von, dass er dadurch etwas anders machen würde als sonst. Er ist der perfekte Gott. Er ist nicht großartig, weil wir ihn dazu machen. Gott ist nicht großartig, weil wir seine Exzellenz preisen. In einem alten Lied wird er der Schönste von Jesus genannt. Ein Lied, was mich manchmal ein bisschen irritiert hat, weil Schönheit ist für mich ein optisches Ding eigentlich, ja, ist jemand schön. Aber da hat der Liebdichter was ganz anderes gemeint, eine innere Schönheit oder eine wesensmäßige Schönheit. Und Jesus ist schön. Er ist die Herrlichkeit, er ist kraftvoll, er ist die Majestät und all das ohne uns. So wie die Fußballer sind. Und trainieren müssen und den Job machen müssen auf dem Feld. Aber es gehört dazu, zu jubeln, sich mitzufreuen. Und unserem Herrn gebührt es auch, dass wir ihn bejubeln. Ich mache also nicht mehr Herrlichkeit, so wie die Fußballer nicht unbedingt besser spielen, bloß weil ich juble, sondern ich stelle die Herrlichkeit in den Raum. Ich mache die Herrlichkeit sichtbarer für die anderen Leute um mich herum. Die Herrlichkeit ist da und ich bejubele sie. Und durch das Bejubeln merken Leute, da ist Herrlichkeit. Und das gebührt Gott. Deswegen heißt es völlig zu Recht in 1. Korinther 6,20, verherrlicht nun Gott. Und Paulus schreibt an die Christen in Rom in Römer 15, Vers 6, vorher sagt er, dass sie einfühlig sein sollen, so wie es Christus entspricht. Wozu? Daran sollen die Christen Rom einmütig sein, 15,6, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Verherrlichen heißt also nicht, etwas an der Herrlichkeit Gottes oder Jesu zu ändern, sie zu fördern, weil ich jetzt ihn lobe, wird er herrlicher, sondern mit dem Mund diese Herrlichkeit ausdrücken. Wir sagen, wie herrlich er ist. Das ist Verherrlichen. Wir müssen also vorab über die Herrlichkeit Gottes nachdenken, um sie dann ausdrücken zu können. Stellt mich in ein Fußballverein und dann ich schmeiß mich da 3 Minuten raus, weil ich völlig blödsinnige Kommentare abgebe. Ich schreie, weil es so sich gehört, wo man abseits. Und dann sagt er, Anreiz und Abseits. Ich kann die Abseitsregel nicht erklären. Ich muss mich schon beschäftigen mit etwas. Ich muss Gott verstehen, wie er ist und was er getan hat im Zeit und Raum. Und dann kann ich es ausdrücken und das ist dann Verherrlichung. dem Psalm, den er vielleicht noch aufgeschlagen hat, in Vers 7, heißt es, wenn wir zusammenkommen, um die Erinnerung an deine große Güte heraussprudeln zu lassen. Heraussprudeln ist, glaube ich, die Übersetzung Neue Bibel heute, aber die anderen Übersetzungen sind ähnlich. Wir lassen die Erinnerung an deine große Güte heraussprudeln. Wir haben über Gott nachgedacht, wir sehen seine Güte, wir lassen die Erinnerung heraussprudeln. Das ist das, was Zusammenkunft der Christen unter anderem tut, nicht ausschließlich. Wir lassen es sprudeln, was in unserem Herzen schon blubbert, nämlich die Begeisterung von zum Beispiel Gottes Güte. Und wenn wir das tun, verherrlichen wir als Gemeinde Gott. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Dieses Heraussprudeln kann sich im Gesang ausdrücken, im Gebet, im Dienen und der Predigt und vielleicht noch weiteren Tätigkeiten. Ich springe jetzt wieder zu Psalm 145 und zu einer weiteren Folie, um nochmal auf dieses gemeinschaftliche Sprudeln einzugehen. Der Psalm selbst, sieht man eine Folie nicht mehr, sorry. Der Psalm selbst hat einleitende Verse und da heißt es dann Vers 1, ich will dich erheben. Vers 2, ich will dich preisen und gleicher Vers, ich will loben. Warum mache ich darauf aufmerksam? Das Wort ich ist etwas hervorgehoben farblich, das seht ihr vielleicht, zumindest wenn ihr direkt drauf guckt, im Winkel wird es schwieriger. Weil David in dem Psalm immer wieder zwischen den handelnden Personen hin und her springt. Hier heißt es, ich will, ich will. Und auch im Schlussvers heißt es, mein Mund soll Lob aussprechen. Das ist so die große Klammer zwischen den Versen 23. Ich will etwas tun, mein Mund soll etwas tun. Das ist die Klammer. Aber im gleichen Schlussvers heißt es dann, alles was lebt, lobe seinen heiligen Namen. Und da ist nicht mehr von ich geredet, sondern von anderen. An anderen Stellen heißt es, und ich habe es vorne angeschrieben, ihr könnt das mit euren Bibeln gerne vergleichen, schaut in Vers 4. Da ist dann plötzlich die Rede von, sie sollen reden, sie sollen verkünden. Wer ist denn dieses sie? Also wer es ich ist, war klar, es war David, der Psalmdichter. Aber wer ist dieses sie? Diejenigen, die eine Elberfelder Bibel vor sich haben oder eine Schlachterbibel lesen von den Geschlechtern, die Gott preisen sollen. Damit ist aber nicht Geschlechter im Sinne von männlich oder weiblich gemeint. Es geht um Generationen. Um Menschen einer gewissen Altersspanne, die an Menschen einer anderen Altersspanne etwas weitergeben. Und so übersetzt dann auch die Neue Bibel heute meines Erachtens sehr gut. Eine Generation rühmt der Nächsten die Werke Gottes, seine Machttaten, die ewige Pracht seiner ewigen Majestät. Und ich denke, dass hier mindestens die Älteren gemeint sind, die den Jüngeren etwas weitergeben. Ich stehe das nicht als eine Einbahnstraße, aber die Älteren haben, je nachdem, wann sie zum Glauben gekommen sind, deutlich mehr Erfahrungen mit Gott gemacht, müssten eigentlich deutlich mehr über die Güte Gottes in ihrem Herzen blubbern haben. Und kaum kommen Jüngere, wird gesprudelt. Das ist zumindest das, was Vers 7 mir als Bild vor Augen malt. Vers 6 heißt es, sie sprechen einerseits von der Macht der furchtbaren Taten Gottes, und in Vers 7 kommt dieser Sprudelvers, ihr merkt schon, weil diese Kohlensäure im Spiel, sie sprudeln regelrecht über vor Erinnerung an Gottes Güte. Und wenn wir mal nur an die in der Bibel notierte Geschichte Israels denken, was hatte da die ältere Generation der jüngeren Generation mitzugeben? Die Älteren haben Kadesh Barnea erlebt, wenn wir jetzt mal so die Generation rund um Mose und Aaron sehen. Die hatten Kadesh Barnea erlebt, das ist dieser Ort südlich vom verheißenen Land, wo sie Kundschafter ausgeschickt haben, um zu gucken, wie schön das Land ist. Und was sind die mit positiven Botschaften zurückgekommen? Wie gesagt, noch fette Weintrauben. Ja? Das kennen wir alles aus der Kinderschule. Aber sie können auch berichten, die Älteren wieder Unglauben um sich griff. 2 der 12 Botschafter waren auf Gottes Seite, alle anderen haben sich mit Scheinargumenten den Unglauben warm geredet. Der Unglaube griff um sich und sie durften deswegen das verheißene Land nicht einnehmen. 38,5 Jahre sind alle Familien durch die Wüste gelatscht. Die kleinen Kinder fragen, Papa, wann darf ich endlich das verheißene Land? Ganz klar, mein Sohn, wenn ich gestorben bin. Die Älteren hatten der jüngeren Generation was zu berichten. Auch über die furchtbaren Taten Gottes. Aber einige hatten auch die eherne Schlange kennengelernt. Auch diese Geschichte unterstelle ich, dass sie den meisten bekannt ist. Dass wer von der Schlange gewissen wurde, auf diese eherne Schlange gucken konnte und dann nicht sterben musste. Auch hier konnte die ältere Generation, der jüngeren Generation durchaus etwas über die Güte Gottes hervorsprudeln lassen. Und so geht es dann. Jeder, der mit Gott etwas erlebt, erzählt davon bitte weiter. Ob es Gottesfurcht ist oder die Freude an der, Güte Gottes. Reden, berichten, reisen, loben, jubeln und übersprudeln. Das ist Verherrlichung Gottes. Und wenn man sich den Text genauer anguckt im Psalm, merkt man, dass es nicht nur das Ich gibt und nicht nur das Sie, sondern dass es eine Wechselwirkung gibt, ein Miteinander. Das tut, denke ich, besonders deutlich in den Versen 5 und 6. In Vers 5a, also im ersten Teil von Vers 5, heißt es, Sie sollen reden von der Herrlichkeit, Herrlichkeit der Majestät Gottes. Und David sagt dann in 5b, ich will deine Wunder bedenken. Die anderen reden und er hört zu und will das Gehörte bedenken. Genau dasselbe in Vers 6. Sie sollen sprechen von der Kraft der furchtbaren Taten. 6b, David will von den Großtaten erzählen. Und so sind alle beteiligt, alle Generationen sind beteiligt. Reden, bedenken, sprechen, erzählen. Gegenseitig reden die Frommen über das, was Gott ist und was er tut. Und dieses Miteinander führt dann lustigerweise zu einer total sprachlich interessanten Formulierung in Vers 10. In Vers 10 heißt es, dass die Werke Gott preisen. Und ich hatte beim letzten Mal schon die Frage gestellt, wie kann denn ein Werk Gott preisen? Und ich habe euch da unten ein kleines Video eingebettet. Das ist ein bisschen schwierig bei den Lichtverhältnissen, aber ich bin dankbar für die Sonne, die wir heute haben. Guck mal kurz auf das Video. Das ist eine Schnellaufnahme aus einer kalifornischen Wüste, glaube ich, daraus aufgenommen. Einfach mal in den Himmel gucken. Und ihr seht die Herrlichkeit Gottes. Einfach mal sich die Zeiten angucken. Einfach mal Wolken, das Werden von Regen, wie sich das auf dem Globus darstellt. Einfach mal in die Natur schauen. Diese Werke preisen Gott. Ja, ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie man Wissenschaftler sein kann und in der Natur forschen kann, ob das im Großen ist oder in einem ganz kleinen Mikroskop und man nicht auf die Knie plumpsen kann und sagen kann, wow. Also beim letzten Mal schon was gesagt, das war ich Ihnen heute. Paulus hat dazu eine richtige Erklärung im Römerbrief. Aber die Werke alleine preisen schon Gott. Aber tun sie das alleine? Nein, in 10b heißt es, und deine Frommen werden dich preisen. Indem jeder Zeugnis gibt über den biblischen Gott und alle, die gerade nicht reden, zuhören und das Gehörte bedenken, wird das alles zu einem Lobpreis für Gott. Und das geht dann deutlich über den Kreis der Frommen hinaus, wie es in Vers 10 heißt. Diese Berichte von Gottes Macht und seiner Herrlichkeit, denn der prachtvollen Herrlichkeit seines Reiches wird in Vers 11 allen Menschenkindern kundgetan. Also unser Jubel soll nicht nur in der Kirche stattfinden oder in der Gemeinde oder in der Aula, in der Gemeinschaft der Heiligen, sondern soll nach draußen schallen. Darum geht es. Im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 10 heißt es, dass wir sogar den himmlischen Regionen gegenüber die Herrlichkeit Gottes verkünden. Also nicht nur unter uns Christen, die eine Generation der jüngeren Generation gegenüber, und nicht nur die jüngeren der Älteren, nicht nur wir gegenüber den Ungläubigen, sondern sogar den himmlischen Regionen. Da heißt es Epheser 3,10, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Verstehe ich das? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie wir als Christenheit den himmlischen Gewalten die Weisheit Gottes klar machen können. Vermutlich habe ich ein zu großes Verständnis von der, also ein falsches Verständnis von der Schlauheit Satans und seiner Leute. Aber indem wir über die Größe Gottes sprechen und Gott dafür anbeten, bewirkt das sogar in der geistlichen Welt etwas, dass Gott dort bekannt gemacht wird, die mannigfaltige Weisheit. Und vielleicht sogar die Engel, die ganze Zeit in der Gegenwart, also die Engel sind ja die Positiven und die Dämonen sind die Negativen, ich rede jetzt nur die Positiven, auch die Engel, die ganze Zeit ins Angesicht Gottes gucken, werden irgendwie durch unseren Lobpreis auch nochmal auf die mannigfaltige Weisheit aufmerksam gemacht. Wir sehen schon wohl die Engel, also so geht es mir, ich habe da nicht viel drüber nachgedacht, als die alleswissenden Objekte. Aber anscheinend brauchen die das, dass Malo und alle anderen, der Epheserbrief redet meines Wissens nicht direkt von Malo, sondern von Christen allgemein, dass wir als Christen Gott reisen, damit in den Engeln die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt ist. Gott wird also nicht nur verherrlicht durch das private Anbetungsleben eines Einzelnen, sondern Gott gefällt es auch, durch die Gemeinde, neutestamentliche Sicht, angebetet zu werden. Es ist also nicht nur eine Sache für das stille Kämmerlein zu beten, sondern es ist Aufgabe der Gemeinde, ihn zu verherrlichen. Ich werde nicht müde, darauf aufmerksam zu machen, dass in Epheser 1 dreimal in einem einzelnen Satz drin steht, dass wir geschaffen sind zum Preis seiner Herrlichkeit. Dreimal in einem Satz. Zum Preis seiner Herrlichkeit sind wir geschaffen. An diesem Arbeitsauftrag kommen wir nicht drum rum. Da können wir uns Schritt vorne dran machen, wir wollen nicht. Das ist trotzdem unsere Aufgabe. David hatte viel Gemeinschaft mit Gott. Wir haben ganz, ganz viele Zeilen von ihm. Wir wissen nicht immer genau, wann er sie geschrieben hat, auch noch in jüngeren Jahren, als er noch als Hirte unterwegs war, oder in späteren Jahren als König. Aber David hat schon verstanden, dass es nicht nur eine Sache ist, alleine Gott anzubeten. Das ist sicherlich ein guter Startpunkt. Sondern er schreibt in Psalm 35, 18, ich werde dich preisen in der großen Versammlung und der zahlreichen Volk dich loben. David will nicht nur alleine. David will in Gruppe. Er will die Freude, die er an Gott gewonnen hat, mit anderen teilen. Johannes 17, Vers 4 sagt Jesus, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Selbst Jesus hatte das Ziel, Gott zu verherrlichen, indem er was getan hat, über ihn geredet hat. Und zwei Verse später sagt er zu Gott, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Ich möchte uns also, mehr kann ich da nicht nur ermuntern, bitten, herausfordern, animieren, ich habe nichts Autorität mehr, aber lasst uns überlegen, wie wir unseren großartigen Gott große Ehre zukommen lassen. Und wenn irgendwas ein Problem ist dabei, müssen wir überlegen, was ist das Problem, kann man das aus der, ausräumen. Ja, wir müssen bestimmte Aspekte beachten. Wir können in der Gemeinde nicht alles machen, was wir im kleinen Kämmerlein machen. Ja, da gibt es Grenzen. Auf die will ich jetzt nicht eingehen. Mir geht es um die Mission, dass wir als Manor und unsere Geschwister in anderen Gemeinden Gott die Ehre geben, die ihm gebührt und nicht weniger, weil ein bisschen weniger wäre zu wenig. Und ich möchte am Ende dieser Predigt, ich bin ja tatsächlich schon angekommen, aber ein bisschen Zeit braucht ihr trotzdem noch, hier noch ein Abschlusskapitel, ich möchte am Ende dieser Predigt keine Liste aufsetzen, was musst du jetzt konkret machen? Sagen wir, komm, Gott, 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 Freude, das wird das erschienen, das machen wir, wenn du das durch hast, nächste Woche kommt dann 5. und 6. Ich denke, dass das nicht nötig ist heute. David ist uns mit seinem Psalm ein nachahmenswertes Vorbild. Ich lade nochmal ein, und einige erinnere dich vielleicht daran, dass sie sich das ja vielleicht auch vorgenommen haben, lest den Psalm 145 häufiger mal durch und versucht, ihn nachzubeten. Ja, versucht, diese Zweiteilung, die ich vorgeschlagen habe, mal so nachzuvollziehen, dass einerseits die Taten Gottes angebetet werden und andererseits sein Charakter, sein Wesen. Und stellt das mal vorne an, in euer Gebet. Und erst kommt dahinter dann mit euren Anliegen für eine Hauptuntersuchung des Autos, für dieses oder jenes Bewerbungsgespräch. Vielleicht ist der Psalm aber auch eine Herausforderung für dich, weil wenn du dich mit dem Beschriebenen, mit dem, was in diesem Psalm steht, mit dem, was uns der Heilige Geist über Jahrtausende aufbewahrt hat, also uns zur Überführung, uns zur Zurechtweisung ist, vielleicht ist dieser Psalm auch eine Herausforderung für uns, weil wir sagen müssen, Gott, so kann ich nicht beten. Ich bin ein Sünder, Klammer auf, Egoist, Klammer zu. Vielleicht ist es ein Kernproblem unserer Seele, das uns hindert, Gott wahrlich anzubeten, weil uns der Ansgar, also bei dem Ansgar, der Ansgar am wichtigsten ist. Und dann ist dieser Psalm genau dafür gegeben, dass man an der Stelle auf die Knie geht und sagt, es kann nicht sein, dass ich mich über den Größten des Universums stelle. Ich bin doch das Gemachte und nicht der Machende. Vielleicht ist es eine Überführung, vielleicht ist es eine Zurechtweisung. Ich weiß es nicht, und das kann ich nur einladen, der das nicht mit mir. Aber hoffentlich ist das, was ich in diesen beiden oder drei Predigten gesagt habe, eine Ermutigung, eine Ermunterung. Vielleicht fängst du heute Mittag, wenn wir alle durch diese Tür gehen, draußen vor der Schule schon an, ein Lautsprecher der Güte Gottes zu werden. Und ich jetzt meine es nicht mit Lautsprecher, dass wir ganz mal bescheiden müssen, bis runter nach Blankenfelde, sondern erstmal uns gegenüber. Dass es zu unserer Disziplin wird, nicht über Thema A, B, C, D, E zu sprechen, worüber wir normalerweise sprechen, die Aktienkurse, die Situation am Arbeitsplatz, die weiß ich was, sondern über Gott, seine Taten zu preisen oder das, was du in der letzten Woche oder im letzten Monat aus der Bibel an Gottes Wesen erkannt hast, einfach dem anderen zu sagen. Und das geht nicht auf Schlips, das muss man üben. Und man kommt sich ganz komisch vor, wenn man plötzlich anfängt, so zu reden. Aber das ist das, was Gott erwartet. Gott ist so außerordentlich und seine Taten sind so majestätisch, dass er, dass sein Name, dass sein ganzes Wesen gelobt werden muss. Und das ist das Problem der Welt, derer, die nicht glauben, dass sie ihm nicht Dank darbringen, ihn nicht loben. Das ist der Hauptvorwurf Gottes. Nicht der Ehebruch, der Sünde, nicht das Klauen, das ist Sünde, nicht das Stolzsein, nicht das Götzen nachlaufen, nicht das habsüchtig sein. All das sind Auswirkungen, aber der Hauptpunkt ist, dass sie Gott als Gott erkennen, ihm aber nicht den Dank und die Anbetung darin, die ihm gebührt. Und dann lasst uns doch als die, die errettet sind, aus diesem Sünderstatus, das geben, was Gott von so vielen Menschen vorenthalten wird. Ich möchte euch abschließend ein Kunstwerk mit in die Woche geben. Studenten aus verschiedenen Studiengängen und Studienzielen, Studienthemen wollen mit diesem Kunstwerk uns einen Gefallen tun. Sie möchten, um genauer zu sein, nicht uns einen Gefallen tun, sondern das, was wir heute besprochen haben, auch beim letzten Mal, das tun sie mit dem, was ich euch gleich zeigen möchte. Sie wollen unter der Leitung ihres Dekans Gott verherrlichen. Und dazu werden sie unter anderem singen und musizieren. Und das, was sie singen, inhaltlich entspricht in vielen dem, was wir aus Psalm 145 herausgearbeitet haben. Aber dieses Kunstwerk enthält mehr als nur den Text, die reine Sachbotschaft. Dieser Gesang, diese Musik ist sehr virtuos, künstlerisch. Finde ich zumindest. Ich genieße es und ich würde mal schätzen, ich habe dieses Stück 80 Mal gehört, 90 Mal, so ungefähr. Und ich genieße es immer noch. Die Laute ist gut. Ich werde es versuchen, auf ein Mittelmaß hier zu beschränken. Und in diesem Stück kommen nicht nur Wörter drin vor oder kommen die Aussagen Psalm 145 vor, sondern auch das, was ich euch heute dargestellt habe, dass einerseits in der Ich-Form etwas vorgetragen wird, dass eine einzelne Person Gott lobt und daraufhin dann die Menge der Gläubigen antwortet. Da es nicht nur Ton ist, sondern auch Bild. Es kommt aus einer anderen Kultur. Es ist kein Lied, das in Malo vorgetragen wurde, von Maloern. Es kommt aus der US-amerikanischen, genauer gesagt aus der kalifornischen Kultur. Alle Mädels haben Farbe im Gesicht, alle haben die gleichen Ohranhänger. Ja, alle, es ist so ein bisschen American Style, das ist so. Aber lasst uns bitte davon nicht ablenken, wie die Beteiligten versuchen. Das glaube ich tatsächlich, also es sind Gläubige, soweit wir wissen, es sind gläubige Studenten, dass diese Menschen versuchen, ihren innenwohnenden Glauben nach außen an die Oberfläche zu lassen. Und ich habe das nicht nur 80, 90 Mal gehört, weil ich die Musik so spannend finde. Ich analysiere, ich gucke mir die einzelnen Studenten an. Am liebsten würde ich dir noch die Namen geben. Ja? Weil, obwohl sie alle gleich aussehen, verhält sich doch jeder wieder anders. Ich finde es total virtuos, wie jeder individuell sich ausdrückt. Und da sind dann die Karl Heinzens und die Ansgars in diesem Chor vertreten. Jeder hat so seine eigene Art und trotzdem loben sie gemeinsam den gleichen Gott. Und das finde ich schön, dass man das Gleiche machen kann, aber trotzdem seine eigenen Wesenszüge behält. Bis hin, wo guckt der Chor hin? Denn ich kenne Chöre, ich weiß nicht, wie das bei euch im Chor ist, dann machen wir das ja nicht mehr da. Ich kenne es meistens so, dass der Chor entweder auf den Dirigenten oder gerade aus dem Publikum guckt. Fokus. Ja? Und hier ist es ganz anders. Es geht mir jetzt nicht um den Chor. Ich würde mal sagen, was ich dort schön finde, ist, dass nicht nur der Text gut ist, sondern dass es ein individueller Ausdruck vom Glauben ist, aber trotzdem alle mitgenommen werden und dass das Ganze sogar dazu führt, dass sie die anderen Anwesenden im Raum einladen möchten, in diesen Lobpreis mit einzustimmen. Indem sie das Publikum angucken. So wie ich jetzt Thilo angucke. Sie gucken halt nicht nach da vorne, wo die Kamera ist. Manchmal müssen sie grinsen, wenn sie merken, dass die Kamera auf sie gerichtet ist. Das kennt ihr. Wenn ihr plötzlich eine Kamera habt, könnt ihr euch auch nicht mehr normal bewegen. Und das sind 25-Jährige. Ja, die sind auch nicht so wahnsinnig routiniert. Ich finde das cool, lange Vorrede. Aber da es auf Englisch gesungen wird, möchte ich euch ganz kurz den Text da vorne lassen, vorlesen und dann kurz auf Deutsch übersetzen. All the nations of the earth now rejoice, all the people of God sing his praise. Everything that has breath shout for joy, because everything that is beautiful belongs to you. Dann kommt der Refrain. All the earth is, it is the Lord's, everything is yours, everything is yours, you are excellent. Dann kommt ein Band. how excellent is your name, how excellent is your name, how excellent is your name in all of the earth, say. Dann kommt normalerweise der Chorus und dann gibt es am Ende nochmal the bridge. All the earth is yours, everything is yours, you are create, you have created all things and made it good. Auf Deutsch, alle Völker der Erde jubelt jetzt. Das ganze Volk Gottes singe seinen Lobgesang. Alles, was Atem hat, jubele vor Freude. Denn alles, was wunderschön ist, gehört dir. Und die Erde gehört dem Herrn, alles gehört dir, alles gehört dir. Du bist excellent. Da habe ich lange überlegt, welches Wort nehmen wir. Ich habe mich im Refrain für das Wort großartig entschieden, dann aber im Ostinato, wie herausragend ist dein Name, wie herausragend ist dein Name, wie herausragend ist dein Name auf der ganzen Erde. Sage, oh, die Erde gehört dem Herrn. Und dann die Bridge. Alles auf der Erde ist dein, alles ist deins. Du hast alle Dinge geschaffen und hast es gut gemacht. Ihr müsst jetzt Riff und Bridge und Ostinato jetzt nicht verstehen, das sind nur für die Musiker unter euch, dass auch dort in der Gesamtkomposition des Stückes auch sehr viel Intelligenz eingebracht wurde. Wenn es mal klappen soll, klappt es dann doch nicht. Warum testet man es zehnmal? Ist das ein Bogen, mit dem ich euch raufschicken möchte? Ja. Ja, herausragend ist dein Name, Gott. Wenn das auf der Autofahrt zum Mittagessen oder heute beim Abendschlafen eure Gedanken sind, dann ist es genau das, was ich glaube, ich euch jetzt als Abschiedsgebet mitgeben möchte. Ich würde jetzt eigentlich gar nicht bitten, dass einer der Brüder würde jetzt gerne beten. Ich mache jetzt Schluss. Lasst uns danach streben, Gott zu preisen für das, was er ist und was er tut. Und sein Name ist exzellent. Er ist herausragend, wunderbar und großartig. Und er hat sich im Zeitraum so geoffenbart, dass wir eigentlich ganz viele Themen haben, für die wir ihm dankbar sein können. Ich möchte uns ermuntern, dass wir mehr und mehr danach streben. Mit kleinen Schritten. Das ist nicht das Ziel, den nächsten Chor hier in Mahnung zu haben. Das kriegen wir schon rein mengenmäßig nicht in diesen Logikstandard, Leute. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass jeder versucht, mit dem, was aus seinem zerbrochenen Herzen und zerschlagenen Geist kommt, Gott das Beste zu geben. Das wäre schön.